Das ist Enno Beckers Erben, der Podcast rund um das Thema Steuern.
Heute beginnen wir mit einer neuen Staffel. Und in dieser Staffel durchleuchten wir bestimmte Berufe, wo sich viele vielleicht die Frage stellen, wie werden die eigentlich besteuert? Zahlen die überhaupt Steuern? In der heutigen Folge dreht sich alles um Sexarbeiter, Pornodarsteller und Bühnendarsteller bzw. Online-Darstellerinnen. Hier gibt es tatsächlich viele Fragen aus der Praxis, auf die wir im Detail eingehen wollen. Los geht's, lieber Florian.
Sehr, sehr interessante Staffel. Ihr könnt schon gespannt sein, welche Berufsgruppen wir uns rausgepickt haben. Heute gehen wir an ein sehr interessantes Thema ran, vor allem, weil jetzt gerade im Online-Markt, also wir merken das an den Mandatsanfragen, auch da kräftig was kommt. Thema OnlyFans zum Beispiel ist ein ganz großes Thema. Aber auch die ganzen Portale, die es im Internet so gibt, da kann man ja ganz offen drüber sprechen. Ich meine, das ist so, das ist ein Riesenwachstumsmarkt in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und da spielt natürlich dann immer auch das Finanzamt mit bei dem Thema.
Genau, aber gehen wir mal ins Detail. Man unterscheidet ja zwischen Sexarbeiterinnen und eben Nicht-Sexarbeiterinnen. Ja, wo ist denn da der Unterschied?
Ja gut, das Thema ist, wer unterliegt dem Prostitutionsschutzgesetz und wer nicht. Ja, das ist das ganz große Thema. Ja, und du kannst vielleicht mal eine Aufzählung machen, Andreas. Wer ist denn Sexarbeiter und wer nicht?
Ja gut, ich meine, es ist einfach zu sagen, wer nicht Sexarbeiter ist. Also es hängt damit zusammen, jede Art von sexueller und erotischer Dienstleistung mit anwesenden Personen gilt als Sexarbeit. Also da, wenn jetzt keine anwesende Person ist, dann gilt es eben nicht als Sexarbeit. Also zum Beispiel Pornodarsteller, Darsteller auf Bühnen, also Table Dance oder alle Online-Dienstleistungen, also auch Online-Fans, sind natürlich auch keine Sexarbeiter.
Das heißt, alles was virtuell ist, bin ich raus aus dem Prostitutionsschutzgesetz, sondern ich bin dann, wir werden danach, also es gibt ein paar interessante Folgen, rechtliche Folgen da draus. Warum unterliege ich denn dem Prostitutionsschutzgesetz oder nicht? Das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Übrigens, warum reden wir jetzt von Sexarbeitern, nicht von Prostituierten? Das ist praktisch das Wort, das es ersetzt hat. Ja, also rein rechtlich gesehen. Natürlich ist umgangssprachlich, wird natürlich noch das Wort Prostituiert oder Prostituierter benutzt. Wir reden jetzt viel von Sexarbeitern, weil das einfach der aus rechtlicher Sicht der richtige Terminus ist, das, oder das richtige Wort ist. Also da nicht wundern. Wenn der eine oder andere sich überlegt, was ist denn das jetzt? Gibt es hier noch was Drittes? Nein, das ist praktisch ein Synonym dafür. Wir gucken nur, dass wir auch rechtlich, weil da hängt einiges dran, Andreas. Genau an diesem Wort oder an diesem Effekt, liege ich da drunter oder liege ich nicht? Was haben wir denn für Themen? Wo liegen wir denn überall drunter?
Ja, das Interessante ist, ein Sexarbeit, man sagt ja, das ist das älteste Gewerbe der Welt, ja, sagt man ja so. Allerdings wird ja nicht empfohlen, das Gewerbe tatsächlich anzumelden, sondern man muss sich dann gesondert anmelden, wenn man Sexarbeit macht. Das heißt, ich muss zu einem Amt gehen, muss ich dann anmelden, allerdings nicht beim Gewerbeamt. Ja, beim Gewerbeamt würde ja automatisch die IHK informiert werden und das wird dadurch vermieden, indem man beim besonderen Amt sich anmelden muss.
Genau, also das heißt, das Thema Gesundheitsamt zum Beispiel, da haben wir dort auf dem Thema, aber wenn wir jetzt mal in den Online-Bereich rübergehen, wo wir ja keine Sexarbeiter haben, also Thema OnlyFans zum Beispiel, und da ist es ja so, da habe ich natürlich ein ganz normales Gewerbe, ja, weil ich nicht unter dem Prostitutionsschutzgesetz unterliege, ja, da habe ich ein ganz normales Gewerbe. Das heißt, der erste Gang, den ich tue, ist Thema Gewerbeamt, ja, der hängt natürlich noch ein bisschen was hinter dran, Thema GEZ, Thema IHK und so weiter und so fort. Also das ist das normale Thema. Dann habe ich meinen Gewerbeschein. Ja. Mit diesem Gewerbeschein ist dann das nächste Thema, dass ich Thema Steuerberater, ja, mich mit dem Steuerberater in Verbindung setze und der das ganze Thema beim Finanzamt anmeldet. Und da führen wir die zwei Stränge jetzt wieder zusammen. Nämlich die Anmeldung beim Finanzamt muss bei den ganz normalen Sexarbeitern natürlich auch gemacht werden. Auch wenn wir die Anmeldung beim Gewerbeamt nicht haben, haben wir trotzdem die Anmeldung beim Finanzamt, weil die steuerlichen Folgen haben wir trotzdem. Das heißt, die Einnahmen und Ausgaben, da gehen wir nachher nochmal näher drauf ein, was für Besonderheiten gibt es auch da. Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen ja ganz normal der Einkommensteuer, ja, und Gewerbesteuer und gegebenenfalls auch der Umsatzsteuer. Und das sind natürlich Themen, die habe ich trotzdem. Das heißt, die Anmeldung beim Finanzamt umfasst diese komplette Personengruppe von allen, die wir genannt haben, egal ob es virtuell stattfindet oder ob das Ganze in Persona vor Ort stattfindet.
Ja, das ist natürlich so, wenn ich jetzt das per Online mache, dann ist es mit den Einnahmen relativ einfach, weil alles das, was ich dann einnehme, wird tatsächlich besteuert. Ne? So einfach kann man das so sagen.
Ja, so einfach kann man sagen. Man muss vielleicht noch einen ganz extremen Ausnahmefall noch vielleicht besprechen. Gerade das betrifft jetzt weniger online, sondern eher vor Ort. Das ist das Thema, es könnte ja auch sein, dass ein Sexarbeiter oder eine Sexarbeiterin angestellt ist im Angestelltenverhältnis. Das heißt, ich kriege eine ganz normale Lohnabrechnung, ich würde sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein und so weiter und so fort. Das ist eher in dem Bereich eher die absolute Ausnahme. Aber wenn es so wäre, dann hätten wir einen ganz normalen Angestelltenjob, wie wenn jemand als Bürokaufmann irgendwo in der Firma angestellt ist oder Bürokauffrau und dort seinen Job macht und mit dem ganz normalen Thema Fahrtenwohnung, Arbeitsstätte, Werbungskosten, wegen mir Fortbildungskosten, wegen mir Fachliteratur, alles was dazugehört. Das wäre natürlich im Werbungskostenbereich, aber das wollen wir gar nicht näher betrachten, weil das eher die Ausnahme ist. Wir schauen uns die Selbstständigen an in dem Bereich. Und da hast du natürlich ein ganz wichtiges Thema angesprochen, die Einnahmen. Ja? Ja. Und wenn wir jetzt im Online-Bereich sind, dann lassen sie sich natürlich relativ einfach feststellen. Warum? Weil alles unbar läuft.
Ja. Ja? Genau, da ist natürlich die Frage, man nennt das dann Spenden oder Donations, das ist völlig egal, das sind alles zu versteuernde Einnahmen. Ne? Das ist halt das Wichtige, dass nur wenn jetzt jemand das eine Spende nennt oder so, dann ist es trotzdem eine Einnahme für eine Dienstleistung, die man halt erbracht hat.
Ja, genau. Man muss nur vielleicht bei der Umsatzsteuer, haben wir ein Thema, ja. Hier haben wir auch ganz normal die Kleinunternehmerregelung, weil es könnte ja auch sein, dass es niemand nebenbei macht. Wir haben das zum Beispiel oft, also wir erleben das ja auch im Mandantenbereich, dass wir das öfters mal hat, dass zum Beispiel man das nebenberuflich macht. Stichwort, ich finanziere mir mein Studium, ja. Und dann kann es natürlich sein, dass ich unter der Kleinunternehmergrenze liege. Dann habe ich mit dem Thema Umsatzsteuer nichts am Hut. Aber da gilt jetzt hier in dem Bereich nichts anderes wie bei allen anderen praktisch Selbstständigen auch. Wenn ich natürlich die Kleinunternehmergrenze überschreite, dann muss ich natürlich aufpassen, habe ich einen Leistungsaustausch? Ja oder nein? Und dann hängt es davon ab, aus welchen Gründen wird es bezahlt. Das ist ja bei dem Thema Spenden, da kommt es drauf an. Wird für die Spende eine Gegenleistung angeboten? Ja oder nein? Dann ist es ja nur eine Spende in Anführungsstrichen. Erfließen die Spenden ohne Gegenleistung, ja, dann ist keine Umsatzsteuer drauf, dann ist es ein nicht steuerbarer Vorgang in der Umsatzsteuer. Ist eine Gegenleistung da, weil wenn ich ein bestimmtes Spendenthema unterhalb, bekomme ich Videos freigeschaltet, bekomme ich bestimmte Optionen freigeschaltet in Internetportalen und so weiter und so fort, dann ist es natürlich so, dass ich eine Gegenleistung habe, dann liegt es natürlich der Umsatzsteuer. Ja. Und das ist die Besonderheit bei der Umsatzsteuer. Wenn wir jetzt die Tätigkeit vor Ort haben, zum Beispiel in einem Club oder in einem Bordell oder wie auch immer, also Thema Escort kann ja auch anders sein zum Beispiel, dann haben wir das Thema, dass wir dort natürlich auch eine Umsatzsteuerpflicht haben. Da haben wir ja teilweise auch wahrscheinlich zum großen Teil Bargeldgeschäft, ja. Und dann ist es so, dass auch da gilt, was letztendlich für alle anderen Selbstständigen auch gilt. Ich habe ja eine Barkasse, ja. Also jetzt könnte man extrem so formulieren, dass ich eine Registrierkasse habe, ja? Ja. Das werden die wenigsten haben, wobei man mittlerweile sagen muss, mit den technischen Möglichkeiten, die es gibt, Tablet und Co., dass ich das natürlich auch eine virtuelle Registrierkasse haben könnte. Was wir auch jedem empfehlen, weil dann ist es so, wir werden zu 99,99% B2C-Umsätze haben, das heißt Endkundengeschäft, das heißt eine Ausstellung, eine Rechnung ist nicht verpflichtend. Ja. Mhm. Trotzdem ist es wichtig, die einzelnen Umsätze zu dokumentieren, auch welcher Umsatz erbracht worden ist. Ja. Und dann ist es so, dass wir in dem Bereich allen Mandanten empfehlen, ganz normale Aufzeichnungspflicht, wie bei jedem anderen auch. Und dann wirklich jeden Umsatz einzeln aufzuzeichnen. Man könnte es ja auch anhand von einem Terminbuch zum Beispiel nachweisen. Ja. Das ähnliches Thema hat man zum Beispiel bei Friseursalons und genau. Kosmetikstudios.
Das wollte ich gerade sagen. Ne? Es ist wie beim Friseur, wie beim Kosmetiker. Es ist genauso zu handhaben. Das Einzige ist natürlich, dass die Kunden eher anonym natürlich auftreten. Die werden nicht mit ihrem Klarnamen, die werden sie nicht unbedingt öffentlich sagen. Das heißt, den muss man natürlich nicht aufzeichnen, muss man jetzt nicht um den echten Namen fragen. Aber trotzdem sollte man das einzeln aufzeichnen. Ja, das gilt natürlich als Nachweis. Ne? Man schreibt sich das einfach auf, man schreibt dann ein Kassenbuch. Und das muss man einfach machen. Ne?
Gut, das könnte man natürlich dann gleich auch elektronisch machen, über Dativ Unternehmen Online zum Beispiel. Man stellt sich vor, die Dienstleistung ist erbracht. Mhm. Ja? Der Kunde zahlt wegen mir 500 Euro. ja, brutto. Und danach erfasse ich genau diesen Umsatz dann in Dativ Unternehmen Online, erfasse ich rein im Kassenbuch. Damit ist dieser Umsatz zeitnah erfasst, festgeschrieben. Ich habe eine ordentliche Kassenbuchführung, würde ich jedem empfehlen, das so zu machen. Ist ja schnell gemacht. Kann ich natürlich auch am Ende des Tages machen, indem ich die Umsätze dann nach und nach zusammenfasse. Ich würde sie einzeln erfassen. Ja. Ist Empfehlung, die wir haben. Aber es gibt ja noch eine Besonderheit, was die Erhebung, die Steuererhebung angeht, im Sexarbeiterbereich, Andreas.
Du meinst das Düsseldorfer Verfahren?
Ja, genau, das Düsseldorfer Verfahren. Willst du zwei Sätze dazu sagen?
Ja, also das Düsseldorfer Verfahren, da zieht in der Regel das Bordell, zieht eine Pauschale ein, die zwischen 6 und 30 Euro am Tag liegt. Und viele denken dann, damit ist die Steuerzahlung beendet, ist es aber nicht. Das ist halt das Gravierende.
Also keine Abgeltungssteuer.
Es ist keine Abgeltungssteuer, sondern es ist sozusagen nur eine Vorauszahlung, die das ganze System ein bisschen komplizierter macht, weil man die Vorauszahlung, die kann man nachher dann auf die Einkommensteuer anrechnen. Und um das dann anrechnen zu können, sollte man die Quittung aufbewahren. Das ist halt das Entscheidende. Ja, also wichtig ist, man muss trotzdem noch die Einzelaufzeichnung der Kunden und der Einnahmen muss man natürlich trotzdem durchführen. Und muss sie dann auch nachher erklären, ganz klar. Und dann die Vorauszahlung, die man dort geleistet hat, die muss man dann eben anrechnen auf die Einkommensteuer, die dann eben zu zahlen ist.
Ja, also da gilt letztendlich auch da wieder sorgsam, Sorgfältigkeit, alles aufzeichnen und dann natürlich die Sachen mit reinnehmen. Also das ist praktisch, wie du es eben richtig erklärt hast. Ich meine, wir rechnen es mal einfach. Du zahlst 10 Euro am Tag, da hast du 300 Euro vorausbezahlt. Mal 12, das heißt, du hast 3.600 Euro auf die Einkommensteuer schon mal vorausbezahlt unterm Jahr. Und das ist dann nichts anderes, was bei dir dann als ganz normale Einkommensteuervorauszahlung abgezogen wird, dann später rauszuhst, wenn du deine Steuererklärung machst. Nichtsdestotrotz musst du trotzdem die Steuererklärung abgeben. Du musst auch trotzdem, es hat ja auch nichts mit der Umsatzsteuer zu tun, sondern wir sind hier im Einkommensteuerbereich. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass da auch alle Belege aufgehoben werden, alles dokumentiert wird und dass wir da eine saubere Buchhaltung aufgesetzt
haben. Ja, ganz wichtig ist auch, wenn man mit Künstlernamen hantiert, dass man dann mit dem Klarnamen natürlich, also dass der Künstlername dann auch eindeutig zuordnenbar ist. Das ist natürlich wichtig, dass man dem Bordell gegenüber mit dem Klarnamen dann tatsächlich auftritt, dass dann auch die Quittung halt nachvollziehbar bleibt.
Ja, das Thema ist, ich könnte ja sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich habe eine eigene GmbH. Dann kann ich natürlich mit meinem GmbH-Namen auftreten. Ich könnte auch ein EK sein, also eingetragener Kaufmann. Da könnte ich auch als Firmennamen zum Beispiel meinen Künstlernamen wählen. Ja, das ist alles denkbar und möglich. Ja, wird aber die absolute Ausnahme sein. Ja, das Normale wird sein, ich habe ein ganz normales Einzelunternehmen und da bitte aufpassen, gegebenenfalls mit dem Finanzamt abstimmen, weil auch da gibt's Spielraum, sage ich, Ermessensspielraum auf Seiten der Finanzverwaltung. Dass wir da, also wenn es jetzt über unsere Kanzlei wirft, klären wir das mit der Finanzverwaltung ab vorher. Und wenn man das selber macht, dann bitte direkt mit der Finanzverwaltung abklären, am besten schriftlich, damit man es schwarz auf weiß hat.
Was passiert denn, wenn man das falsch macht? Also wenn man die Einzelaufzeichnung, wenn man das einfach unterlässt? Und was passiert denn dann im schlimmsten Fall?
Ja, im schlimmsten Fall kann sein, wenn ich eine Prüfung habe, dass der Betriebsführer sagt, ich schätze zu. Ja. Ich rechne den Gewinn hoch, ja, weil ich zum Beispiel, wenn die jetzt eine relativ große Prüfung machen jetzt in dem Bereich, die Steuerfahndung zum Beispiel oder die Betriebsprüfung und sagt, okay, im Durchschnitt wird in der Branche so und so viel verdient, also so und so viele Dienstleister werden im Schnitt ausgeführt an einem Tag, zum Beispiel in dem Bordell,
ja,
und dann rechne ich es hoch. Und dann kann es natürlich sein, wenn ich jetzt zum Beispiel unterdurchschnittlich, also ich habe unterdurchschnittlich viele Kunden, ja, das heißt weniger wie der Rest, weil ich vielleicht nur in Anführungsstrichen Teilzeit arbeite, ja, und dann kann es natürlich für mich als Nachteil sein, ja, und das sind natürlich so Themen, da wäre ich echt vorsichtig, also ich kann mich da nur wiederholen, ich glaube, wir haben es in den vergangenen Folgen schon 100-mal gesagt und ich werde es wahrscheinlich auch noch 100-mal hier im Podcast sagen, sammelt eure Belege, zeichnet auf, sprecht es mit dem Steuerberater ab und es ist völlig egal, ihr merkt, es ist völlig egal. Wir können noch so außergewöhnliche Branchen haben. Es dreht sich dann vieles immer wieder um selber, auch wenn wir jetzt hier einige Besonderheiten haben.
Ja, eigentlich habe ich ja gar nicht so viele Besonderheiten, das muss man so sagen. Wenn man das mit einem Friseur oder Kosmetiker vergleicht, gibt es doch sehr, sehr viele Parallelen. Außer natürlich am Anfang sozusagen die Anmeldung, die ist ein bisschen anders. Aber ansonsten ist es natürlich, und es gibt jetzt kein IHK, wo man daran zahlen muss, ja, kein Verband oder so, wo man jetzt unbedingt eintreten muss. Ja, das ist natürlich, macht es natürlich ein bisschen einfacher in der Hinsicht. Aber letztendlich ist es so wichtig, wie beim Friseur, wie beim Kosmetiker, muss man einfach die Einnahmen einzeln aufzeichnen. Kommen wir jetzt mal zu den Ausgaben. Was kann ich denn für Ausgaben abziehen?
Ach, da lässt sich natürlich ganz viel. Jetzt hat der eine oder andere vielleicht schon Kopfkino im Kopf. Wir haben natürlich das Thema Raum,
ja,
Miete.
Genau.
Gerade bei den Sachen, die vor Ort, die Dienstleistungen, die vor Ort stattfinden, ja, dann brauche ich einen Raum, den muss ich gegebenenfalls anmieten. Oder der gehört mir selbst, dann habe ich das Thema Abschreibung, ähnlich wie im Arbeitszimmer. Ja.
Ja gut, das ist kein Arbeitszimmer.
Nee, das ist kein Arbeitszimmer. Es ist, weil dort ist ja der Mittelpunkt der gesamten betrieblichen Tätigkeit. Ja, das kann natürlich beim Online-Business anders sein. Also gegebenenfalls, ich bin jetzt Pornodarsteller oder ich drehe Videos oder ich habe praktisch so Live-Chat-Videos, ja, über die Kamera. Ja, dann kann es natürlich sein, dass das in einem Zimmer stattfindet, das gemischt genutzt ist. Ja, dann, also gemischt genutzt heißt, es kann ja zum Beispiel es könnte in meiner eigenen Wohnung mein eigenes Schlafzimmer sein, ja, wenn ich jetzt beim Thema OnlyFans zum Beispiel bin. Und dann ist es so, dann sind wir eher im Bereich Homeoffice-Pauschale. Ja, so komisch, wie es sich anhört, aber es ist so. Ja, wie beim Thema Arbeitszimmer, weil ich habe ja eine private Mitbenutzung des Raums. Trotzdem kann ich über ein Glück, jetzt über die Homeoffice-Pauschale, solche Kosten dann geltend machen. Ja, also da bitte nicht vergessen, das ist natürlich, wenn ich extern Räume anmiete für eine Dienstleistung vor Ort, sieht es anders aus. Ja, könnte ja sein, dass ich mir dauerhaft Räume anmiete. Das könnte sein, dass ich mir stundenweise Räume anmiete. Es könnte sein, dass ich ein Hotel anmiete. Das sind natürlich alles Themen. Genauso Reisekosten, die ich damit habe. Beispiel, ich werde gebucht über eine Agentur. Jetzt sind wir im Escort-Bereich zum Beispiel. Ich werde über eine Agentur gebucht und ich wohne in Frankfurt, wäre aber gebucht in Hamburg. Und dann habe ich ja Reisekosten. Anfahrt, Übernachtung gegebenenfalls, Verpflegungsmehraufwendung. Kann ich ganz normal abziehen. Ja, ich habe ja eine berufliche Veranlassung. Also diese Ausgaben stehen ja im Zusammenhang mit Einnahmen aus meiner Selbstständigkeit. Genauso ist es jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einer Messe gehe, zu einer Fachmesse in dem Bereich, ja, und die Ausgaben, also die Eintrittskarten für diese Messe, klar, Betriebsausgaben, Vorsteuerabzug, na klar, wenn ich kein Kleinunternehmer bin. Ja. Es ist genauso, wenn ich auf der Messe einen Messestand hätte oder ich buche mir Auftritte auf der Messe. Das heißt, ich buche mir die Bühne, um meinen Bekanntheitsgrad etc. pp. Zu steigern. Na klar, Ausgaben, Betriebsausgaben, auch Vorsteuerabzug, alles dazu. Genauso Übernachtungskosten und so weiter für Messen vor Ort. Alles, was in dem Bereich mit zu tun hat. Es ist genauso, wenn ich mir Fachliteratur kaufe, Erotikfachliteratur zum Beispiel. Natürlich sind das Werbungskosten in dem Bereich. Man könnte ja weitergehen, wenn wir jetzt bei Dienstleistungen vor Ort sind. Da könnte man noch im Bereich sein Hygiene ermitteln. Wir könnten im Bereich sein Thema Kondome zum Beispiel. Gesundheitsuntersuchungen, ja. Das sind alles beruflich veranlasste Ausgaben. Thema Erotikspielzeug ist genau dasselbe, ja. Also wenn ich jetzt, wir gehen nochmal zu den Dienstleistungen vor Ort. Man stellt sich vor, ich biete dauerhaft einen Raum an, wo die Dienstleistung, in dem die Dienstleistungen stattfinden. Dann könnte es ja sein, dass ich den Raum umbaue, zum Beispiel. Es könnte auch sein, dass der Raum leer ist und ich richte den ein. Thema Bett zum Beispiel. Thema alles mögliche Sachen, was gibt. Thema Schaukel, Thema Sofa, aber auch die Reinigung und so weiter. Also Thema Bettwäsche, Thema Raumreinigung, aber auch sonstige Einrichtungsgegenstände in dem Raum. Bilder und so weiter. Auch das sind alles Betriebsausgaben. Ja, das sieht natürlich, wenn ich zu Hause gemischt genutzte Sachen habe, wir haben es vorhin das Thema angesprochen mit Video und so weiter, sieht es natürlich anders aus. Wenn ich natürlich ein Bett dann auch privat nutze, dann sind es natürlich gemischt genutzte Aufwendungen, die nicht trennbar sind und dann sind die dem Privatbereich zuzuordnen. Ja. Das sieht natürlich beim Erotikspielzeug anders aus. Ja, das kann dem Betrieb dann zugeordnet werden. Berufskleidung ist genau dasselbe, ja, wenn ich jetzt spezielle, aber da gilt natürlich.
Das ist ein bisschen schwierig, ne, bei Berufskleidung, ne, wenn ich die Suits einfach normal selber auch anziehe.
Ja, aber das ist ähnlich wie beim Sportlehrer, ja, da gibt's ja auch Urteile dazu, dass von dem die Sportklamotten abziehbar sind. Zum Thema Dessous habe ich jetzt persönlich noch kein Urteil gefunden. Wir haben nämlich im Vorfeld gesucht, aber wenn irgendein Zuhörer eins findet, gerne an uns schicken, würde mich mal interessieren, ob es da in dem Bereich schon was gibt. Und absolut sind es Betriebsausgaben, logisch, ja.
Ich meine, das ist natürlich im Vergleich zu den Einnahmen, das ist natürlich ein relativ geringer Betrag. Ne? Ich meine, für 2.000, 3.000 Euro würde man sich vielleicht im Jahr Dessous kaufen, aber das wird wahrscheinlich einfach anerkannt werden. Ne? Oder viele werden es einfach nicht ansetzen, weil sie denken, sie können es nicht abziehen.
Ja, genau. Also, auch sein, ne? Was auch noch ein interessantes Thema ist, ist das Thema Werbung. Es kann ja sein, dass ich Werbung zum einen im Print schalte, ja, Klassiker, kennt man noch von früher, ja, ist, glaube ich, jetzt eher auf dem absteigenden Ast.
Ja, das kennen wir vielleicht, weil wir schon ein bisschen älter sind.
Ja, also jeder kennt die Zeitungsanzeigen. Ich glaube, das ist, aber auch das wären Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten, wenn ich im Angestelltenverhältnis bin. Aber wir reden jetzt eher von Online-Marketing zum Beispiel. Ich könnte Ads schalten zum Beispiel und ich könnte auf irgendwelchen Portalen Werbung schalten zum Beispiel. Es kann aber auch sein, wenn ich jetzt auf Portalen gelistet bin, ja, wie sie auch immer heißen, ja, gibt es ja mehr wie genug. Ich bin jetzt auf irgendeinem Portal gelistet. Es gibt ja auch Entgelte für Listingplätze.
Ja.
Auch das sind natürlich. Die
sind also sogar recht teuer.
Ja, genau. Wir sehen das ja regelmäßig, wenn bei unseren Mandanten die Abrechnung dann mit reinkommen. Auch dass ich überhaupt, es gibt ja auch Portale, da muss ich praktisch ein Zugangsentgelt überhaupt zahlen, damit ich überhaupt gelistet werde und so weiter und so fort. Beziehungsweise ist es so, dass die Portale dann partizipieren an bestimmten Einnahmen. Ja. Auch das sind alles Betriebsausgaben, die mit den Einnahmen zusammenhängen. Und wie gesagt, also das ist auch da, bitte die Belege aufheben, die Abrechnung mit den Portalen aufheben, die brauchen wir für die Buchhaltung, ganz wichtig. Also ihr seht, das ist so breit gefächertes Thema. Es ist nichts anderes wie ein ganz normaler Gewerbebetrieb, wie wenn ich jetzt irgendeine Dienstleistung anbiete, wo sich jeder was drüber vorstellen kann. Ja, ich habe auch hier meine Spezialthemen, ja, weil ich entweder vor Ort Themen habe nochmal, wir haben es vorhin angestellt, Thema Prostitutionsschutzgesetz, oder wenn ich im Internet bin, habe ich natürlich nochmal Besonderheiten mit den Portalen. Das werden wir bei der einen oder anderen Berufsgruppe dann auch mal sehen, Thema Influencer zum Beispiel, wo wir da Besonderheiten haben.
Genau. Also vielleicht noch eine Besonderheit bei diesen Marketingkosten auf den Portalen. Ne, wenn ihr Kleinunternehmer seid, das müsst ihr denen natürlich mitteilen, damit ihr die Umsatzsteuer dann nicht nochmal ziehen könnt. Also das ist natürlich wichtig. Auch wenn es jetzt ein europäisches Portal ist, kann natürlich auch sein. Ne, dann kann es natürlich sein, dass es eine innergemeinschaftliche Lieferung oder Dienstleistung halt ist. Ja, das ist halt wichtig, dass ihr euch mit dem Thema Umsatzsteuer ein bisschen beschäftigt. Und damit ihr da keine Fehler macht.
Das kann übrigens eine ganz böse Steuerfalle sein. Das hatten wir schon. Wenn ich jetzt das Pornoportal habe, das sitzt nicht in Deutschland. Ja? Beispiel sitzt in Irland. Oder in den USA oder sonst wo. Ja, wenn ich aber eigentlich für diese sonstige Leistung ein Reverse-Charge-Verfahren habe. Ja? Reverse-Charge heißt, das Portal rechnet mit mir ohne Umsatzsteuer ab. Ja? Weil ich kann ja als Kleinunternehmer auch eine Ust-ID haben. Und dann, das ist ähnlich, wenn ich Ads bei Google schalte. Und kriegt dann die Rechnung. Dann muss ich in Deutschland trotzdem, obwohl ich kleiner bin, die 19% auf diese Marketing- oder Werbeleistung abführen in Deutschland. Das ist bitte da beachten. Wie gesagt, das sind aber so Themen, da müsst ihr euch einfach einen Steuerberater nehmen.
Ja, genau. Müsst ihr einmal am Anfang mit dem Steuerberater sprechen. Oder natürlich dann, wenn ihr sozusagen mit Kleinunternehmer startet und dann geht auf einmal das Business, dann müsst ihr, wenn ihr auf einmal die Schallmauer durchbrecht, natürlich auch erst recht mit dem Steuerberater sprechen, die Hand heben und sagen, Moment, ich mache gerade sehr, sehr viel mehr Umsatz, als ich mir gedacht habe. Muss ich da nicht was beachten?
Absolut.
Sehr schön. Ich glaube, wir haben alles durchgesprochen bei diesem Thema, oder? Fällt dir jetzt noch was ein?
Nein, alle Besonderheiten, die ich jetzt im Kopf hatte, da sind wir durchgegangen. Und wie gesagt, das eine Thema, wenn irgendjemand noch ein Urteil findet, würde es mich freuen. Und ich habe noch ein Thema habe ich noch zu Beginn der neuen Staffel, wo ich mich mega drüber freuen könnte. Wir haben ja ganz, ganz viele Zuschriften auch von Zuhörern bekommen bei uns, die sich über jede Folge von uns freuen. Das freut uns natürlich. Und wir würden uns trotzdem noch mehr freuen, wenn der eine oder andere auf Spotify oder auf Apple uns einfach eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Weil das ist nochmal ein kleines Feedback auch an uns, dass es euch gefällt und dass wir weiter so machen können. Aber auch gern, wenn ihr Anregungen habt oder Themen habt, über die wir mal sprechen sollen, auch gerne bei uns melden. Die nehmen wir natürlich gerne auf für künftige Staffeln, Ideen von euch, weil soll ja was für euch sein. Der Podcast ist ja für euch und da machen wir auch gern die Themen, die euch interessieren oder die euch unter den Nägeln brennen.
Genau, also kontaktiert uns einfach über LinkedIn am besten oder lasst uns eine Nachricht auf kanzlei-pals.de. Dort könnt ihr einfach eine Nachricht, auch wenn ihr jetzt kein Mandant werden wollt, könnt ihr einfach das Kontaktformular nutzen. Gerne, jeden Kontakt nehmen wir natürlich gerne an und wir freuen uns wirklich auf jedes Feedback. Vielen Dank. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder Florian?
Ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Enno Beckers Erben, der Podcast von und mit Florian Fischer und Andreas Reichert. Unsere Folgen erscheinen jede Woche sonntags überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn du mehr über uns und den Podcast erfahren willst, besuche uns auf podcast.enno-beckers-erben.de.